Was ist das hoch? So, jetzt auch für die Kleinen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Unter diesen Worten, liebe Gemeinde, begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst am 22. Februar hier in Medenbach. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Hartmut Diehl. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind und den Gottesdienst mit uns feiern. Da freuen wir uns drüber. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach. Und am Dienstag um 16.30 Uhr ist Konfirmandenunterricht. Am Donnerstag um 19 Uhr findet das CVJM Tischtennis auch hier in Medenbach statt. Am Freitag um 9 Uhr trifft sich das Bibelwalking, wie gewohnt Treffpunkt Hofgut Neustadt. Um 17.30 Uhr trifft sich die Jungschar in Breitscheid und um 20 Uhr das CVJM Floorball. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr hier in Medenbach, die Predikant Alexander Bär mit uns feiern wird. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die eigene Gemeinde bestimmt und betrug 76 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für den Evangelischen Bund sowie für die Deutsche Bibelgesellschaft. Heute findet um 18.30 Uhr in der Kirche in Merkenbach ein musikalischer Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Gessner und der Gemeindepädagogin Jacqueline Wagnick statt. Die Einladung richtet sich an die Konfirmanden und alle, die Spaß an Musik haben. Am Mittwoch, dem 25. Februar, findet um 18 Uhr in der Marienkirche in Niederweidbach der Jahresgottesdienst der Notfallseelsorge statt. Auch dazu ist jeder eingeladen. Nun wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. Bitte singt alle kräftig mit, wir sind alle sehr angeschlagen.
Thank you. Jetzt sieht man auch alle, die da oben sitzen. Guten Morgen. Herzlich willkommen hier in der Kirche in Medenbach. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier bin. Hat sich ein bisschen länger hingezogen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Macht mir doch die Freude und lest mit mir zusammen Psalm 126. Ihr findet ihn auf der Nummer 750. Und wir wollen es so halten, ich weiß nicht, wie ihr es vielleicht auch macht. Die vorgerückten Zeilen lese ich und ihr bitte die eingerückten Zeilen. Fang schon mal an, wenn der Herr die Gefangenen zieh uns erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Kommt, lasst uns anbeten.
Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir kommen vor unseren Gott und bedenken unser Leben. Es ist nicht deine Schuld, Gott, wenn wir dauernd auf der Flucht sind vor uns selbst und vor dir. Du bietest uns Schutz und Geborgenheit. Wir aber lassen uns in Atem halten von den Forderungen nach Leistung und Einsatz. Wir jagen hinter der Zeit her, hinter dem Geld, hinter dem Erfolg. Und deshalb sind wir so ruhelos und elend und leer. Gott, mach uns immer wieder klar, dass du es gut mit uns meinst. Hilf uns lernen, dir zu vertrauen. Deshalb bitten wir, Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christe, erbarme dich, erbarm dich über uns.
Und nun hört Gottes Antwort und versteht sie als seine ganz persönliche Zusage an euch. So spricht der Herr: Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Lob singt dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Wir wollen beten. Herr, rede jetzt mit uns so, dass dein Wort uns Antwort gibt auf unsere Fragen, dass es hineintrifft in unsere Ängste und Hoffnungen und dass es unseren Glauben stärkt. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die dieser Gottesdienst uns schenkt. Gleichzeitig bitten wir für die, die nicht kommen konnten, weil sie alt oder krank oder verhindert sind. Segne auch sie. Wir bitten dich für die, die nicht kommen wollen, weil sie von dir nichts halten und dein Evangelium verachten. Sei du stärker als ihre Ablehnung und überwinde doch noch ihr Herz für dich. Amen. Und jetzt hören wir die Schriftlesung aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13.
Ja, ich lese heute aus der Luther-Übersetzung Matthäus 25, 1 bis 13. Das Ganze ist überschrieben mit von den klugen und törichten Jungfrauen. Dann wird das Himmelreich gleich in 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. So standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Ja, eigentlich schon, aber... alles klar, so machen wir das. Das ist nämlich jetzt das Lied 154, 4 Verse.
Ja, das ist ein anderes Singen.
Aber ihr singt was anderes.
Wir singen was anderes, ja.
Läuft.
Aber das Lied kennen Sie auch, so groß ist der Herr.
Heute ist ja der erste Sonntag in der Passionszeit. Ich habe heute nicht einen typischen Passionszeittext gewählt, aber ich habe einen gewählt, der für das Jahr 2026 gut passt. Das ist eine Predigt über die Jahreslosung 2026. Nun haben wir Februar, also wie lange will ich noch warten? So, siehe, ich mache alles neu. Und da habe ich mir gedacht, naja, das ist dann ja so nur so ganz, ganz wenige Worte. Und deswegen habe ich ein paar weitere Verse dazu genommen. Wir hören den Predigttext aus Offenbarung 21, Verse 1 bis 6. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, und das ist der Vers der Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Diese wunderschönen Verheißungsverse, die schon in Jesaja 60 vom Propheten verkündet werden, gelten der Stadt Zion. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich kurz mal drüber nachgedacht habe, ob diese Zusagen denn auch den christlichen Gemeinden gelten. Ich denke schon. Unser Herr will, dass alle Menschen gerettet werden und in seine Herrlichkeit eingehen. Leider möchten das viele nicht. Sie möchten nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Diese Verheißungen reizen die Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, zum Zorn. Jemand sagte mal, ich habe das Gerede der Christen von der ewigen Herrlichkeit satt. Immer diese Vertröstungen auf das Jenseits. Wenn schon, möchte ich hier und heute was von diesem Gott haben. Ich weiß nicht, woher diese Person ihre Kenntnis von Gott hatte. Einiges muss sie wohl falsch verstanden. Gott vertröstet nicht immer nur auf das Jenseits. Er möchte, dass wir schon hier auf der Erde leben und volles Genüge haben. Wenn wir uns umsehen, entdecken wir zu unserer Zeit jede Menge Dunkelheit. Die Menschen sehnen sich aber instinktiv nach Licht. Ein Hamster, der nachts seine Runden im Rad dreht, der ist ein Nachttier. Menschen sind aber zum Leben im Licht geschaffen. Menschen, die ein ganzes Leben mit Gott nichts zu tun haben wollten, die möchten mehr Licht haben, wie Goethe auf dem Sterbebett gesagt haben soll. Und man kann ihm nicht vorwerfen, dass er besonders fromm gewesen wäre. Ein Ausdruck der Erleuchtungssehnsucht unserer aufgeklärten Zeitgenossen sind die ausgebuchten Psychogruppen und Sekten, die eben diese Erleuchtung versprechen. Ich frage mich nur, welches Licht in diesen Kursen die Erleuchtung bringen soll. Ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass Christen auf alle Probleme unserer Zeit eine Antwort wüssten. Ich kenne etliche Leute, die sagen, ich gucke mir keine Nachrichten mehr an. Ich habe die Schnauze voll davon. Nur Chaos. Wie hat mal einer beim Fernsehen gesagt? Good news are bad news. Gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten. Mich persönlich lassen die Belastungen, die wir unserer Erde zumuten, nicht in Ruhe. Ich wohne an einem Bach und bekomme daher die Wetterkapriolen als Überflutungen meines Gartens oder des Wohnzimmers unmittelbar mit. Haben wir aber nicht alle als Mitglieder der Wohlstandsgesellschaft, in der durch Maßlosigkeit, ohne Rücksicht auf Verluste, alles möglich erscheint, unser Wetter und unser Klima außer Rand und Band gebracht? Und dann kommen wir um die Ecke und lasten Gott für Dürren und Fluten eine Mitschuld an, die wir selbst losgetreten haben. Wir haben sicher schon gehört, wie wir als Christen durch konsequente Ausrichtung auf Gott und sein Wort Licht in unserer Welt sein können. Wie wir Gottes Licht in diese Welt hinein reflektieren können. Wir sind ja nicht die, die Licht machen. Wir können es nur reflektieren. Unsere Welt braucht Licht. Licht lässt Pflanzen wachsen. Kinder brauchen Licht für ihr Wachstum. Licht ist Wärme. Licht ist Klarheit. Licht ist Leben und Licht ist Hoffnung. Über diese Dinge hinaus, die wir hier in unserem Leben erspüren, will uns unser Herr auf seine ewige Herrlichkeit dabei hinweisen. Für die auf die Erde, auf die Herrlichkeit vorbereitete Gemeinde ist Jesus Quelle der Erkenntnis, Richtschnur des Handelns, Inhalt des Lebens. Das heißt, ihr Licht und ihr Weg, ihre Wahrheit und ihr Leben. Hier auf der Erde hängen wir an Menschen und Dingen und entzweien uns über Sondermeinungen und Sondererkenntnissen. Dort aber, in der Herrlichkeit, verlieren alle diese vorletzten Dinge, die uns heute so wichtig sind, ihre letzte Bedeutung. Sonne, Mond und Sterne und alle anderen Leuchten verblassen. Und alle Blicke konzentrieren sich auf das eine Licht in der Mitte. Die meisten von euch haben schon mal bei Nacht Auto gefahren oder sind zumindest mal mitgefahren. Unsere Nachtfahrten wären ohne Scheinwerfer nicht möglich. Scheinwerfer warnen uns vor Gefahren und beleuchten Hindernisse auf unserem Weg. Wenn aber der helle Tag anbricht, da können wir noch so genau aus der Frontscheibe hinausgucken, wir werden nicht mal mehr erkennen, ob unser Licht ein- oder ausgeschaltet. Genauso werden Sonne und Mond gegen das Licht unseres Gottes verblassen. Das Licht geht aus von der Liebestat am Kreuz. In Offenbarung 21 heißt es, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Der Liebesschein, der vom Lamm, also von Christus, der sich für uns geopfert hat, ausgeht, soll so hell sein, dass der Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit aufhört, dass die Finsternis ganz verfliegt und der Tag ununterbrochen andauert. Und mit dem ununterbrochenen Licht werden Friede, Freude und Gerechtigkeit in der heimgeholten Gemeinde wohnen. Polizei und Militär, Hochrüstung und Abrüstung und Abschreckung, aller Schutz und alle Sicherungsmaßnahmen, die werden nicht mehr nötig sein. Und man braucht auch keine Inseln mehr mit Militär beglücken, damit man sie schützen kann. Und ihre Tore werden nicht verschlossen des Tages, denn da wird keine Nacht sein. In der heimgeholten Gemeinde ist Jesus Grund der Heilsgewissheit. Zugehörigkeit zu ihm ist die Einbürgerung. Hier kann es keine doppelte Staatsbürgerschaft geben. Das Lebensbuch Jesu Christi entscheidet über die Zulassung. Darum ist die Grenze der Zugehörigkeit weit hinausgeschoben über ferne Erdteile, über Völker und über Herrschaftsbereiche. Zugleich aber wird die Grenze der Zugehörigkeit zur verklärten Gemeinde ganz eng. Beängstigend eng gezogen sein, mitten hindurch durch unsere christlichen Völker, durch Kirchen, durch Gemeinschaften und Bibelkreise, durch Häuser und Ehen. Hindurch wird diese Grenze gehen. Alles, was sein Herz, sein Innerstes zwischen ihm und anderen Dingen teilt oder anderen Mächten neben Christus Bestimmungsrecht einräumt, muss draußen bleiben. Wir jedoch, hier zu unserer Zeit, hier auf der noch nicht verwandelten Erde, sind noch nicht verklärte Gemeinde. Aber der Anblick der zukünftigen Klarheit, die stellt uns drei Fragen. Verlangen wir überhaupt nach dieser Herrlichkeit? Oder sträubt sich irgendwas in uns gegen sie? Wollen wir diese eine Kirche oder Gemeinde? Sind wir bereit zur Gemeinschaft, zur Bereitschaft mit allen Völkern? Zwischen Siegern und Besiegten, zwischen Farbigen und Weißen, zur Gemeinschaft mit allen Konfessionen, zwischen Katholiken und Lutheranern, zwischen Landes- und Freikirchen, zur Gemeinschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und zur Gemeinschaft mit allen Menschen, mit den Sympathischen und den Ärgerheinis, zwischen Eingeborenen und Flüchtlingen. Haben wir überhaupt Verlangen nach einer Welt, in der alles gottgemäß ist? Nach einem Leben, das ganz Gottesdienst und darin nichts mehr unser eigen ist? Ich frag mal, hätten wir davor nicht Angst? Wollen wir überhaupt ein Leben, wo alles durchsichtig ist, wo wir keinen Panzer mehr um unsere Gedanken tragen können, wo alle Wünsche uns hier oben auf die Stirn geschrieben sind? Ihr kennt doch alle das Lied, die Gedanken sind frei. Könnten wir es überhaupt ertragen, nichts, aber auch wirklich nichts Heimliches mehr zu haben? Ich denke, wir tragen wohl alle in uns ein Sträuben gegen die volle Verklärung, aber darunter verborgen auch eine heiße Sehnsucht nach ihr, ein Verlangen nach Einheit der Kirche, wo die Verhältnisse geklärt sind, nach Ordnung des Lebens durch Gott und Verwandlung unseres Wesens zu Klarheit und Echtheit. Sehnsucht danach, dass Jesus im Mittelpunkt unseres Lebens steht und wir ganz Gottes Eigentum würden. Aber sind wir uns bewusst, wonach wir uns sehnen? Haben wir mal bedacht, wodurch ein Diamant so fest, ein Edelstein so ganz bunt, das Gold so rein wird und woher vielleicht eine Perle kommt? Der Diamant entsteht durch ungeheure Hitze und ungeheuren Druck ganz in der Erde unten. Und ein Edelstein, der muss scharf geschliffen werden, damit er überhaupt schön das Licht brechen kann. Gold muss geschmolzen werden, und wir lesen das überall in der Bibel, damit es seine Schlacke verliert. Und Perlen holt man ganz unten aus dem Meer, aus der Tiefe. Wollen wir durch Druck, durch Schliff und Glut hindurch? Sind wir bereit, sowas zu bezahlen, damit ein Volk von Geschwistern werden kann? Das Geheimnis der heimgeholten Gemeinde ist, dass sie im Angesicht Gottes und Jesu Christus lebt, der ihr Licht und der Grund ihrer Heilsgewissheit ist. Vertragen wir es, aber dauernd im Angesicht Jesu zu leben? Vielleicht kennen wir diese Angst. Wenn aber auch das Leben mit dem Herrn Jesus Christus manchmal schmerzhaft sein kann, so ist es doch selig. Selig ist nicht unbedingt ein katholischer Begriff. Das Wort selig kommt von dem althochdeutschen Wort Saal und bedeutet Vollkommenheit, Vollendung, Erfüllung. Wir können sicher sein, dass unser Herr, der die Tiefen des Lebens ausgelotet hat, uns vorangeht. Er wird uns keine Wege zeigen, die er nicht kennt oder von denen er nicht weiß, dass wir sie gehen können. Auch wenn es harte Wege sind. Wir müssen uns immer vor Augen halten, es gibt nichts, was unerträglicher und schrecklicher wäre, als heute ohne Jesus zu leben und irgendwann mal außerhalb des neuen Jerusalem zu bleiben. Um die Sehnsucht nach dieser Klarheit und Gewissheit noch zu steigern, lässt uns der Offenbarer Johannes einen Blick auf die neue Stadt Jerusalem werfen. Dieser Blick soll eine nicht endende Sehnsucht in uns erwecken. Wir sehen ein Bild anrührender und sanfter Zärtlichkeit. Gott wischt uns Menschen die Tränen von den Augen und nimmt seine verletzten Menschenkinder in den Arm. Er kennt doch jede Wunde und er weiß um jeden Riss, der sich durch Menschenseelen zieht. Er kennt auch die Ursache jeder Linie, die sich scheinbar und sichtbar in die Haut eingegraben hat. Das sind Narben, Falten, die davon erzählen, was einem Menschen zugestoßen ist. Erinnerungen, die quälen. Erfahrungen, die Herzen hart werden ließen. Das sind Schatten, die unter den Augen liegen und manchmal den Blick selbst verdunkeln, vielleicht erkennbar nur für die, die gelernt haben, gut hinzusehen. Gott kennt jede Narbe und jeden Schatten, er weiß um jede Wunde. Er hat auch selbst um seinen Sohn getrauert, der gequält und gekreuzigt wurde. In Christus hat er selbst erfahren, was Schmerz bedeutet. Und deshalb nimmt er uns ganz zart in den Arm, behutsam. Er wischt uns die Tränen aus den Augen und siehe, es wird alles neu. Was unser Leben verdüstert und verhärtet hat, wird verwandelt. Unsere Herzen werden weit und froh. Mag sein, dass es Narben und Risse gibt, die bleiben. Sie erzählen meine Geschichte. Und ich weiß, auch wenn ich es manchmal nicht gespürt habe, Gott war mir doch jeden Tag nah. Es wird alles neu, sind Worte aus Gottes Mund. Diese Worte sind wie ein ultimativer, ein globaler Paukenschlag, die den Vorhang des Welttheaters aufreißen und uns ein komplett neues Bühnenbild präsentieren. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Mit dem Himmel auf Erden, sodass es hier kein Leid und keine Mühsal mehr geben wird. Aber was ist mit dem größten Riss, der Menschen voneinander trennt, der unheilvoll seine Macht ausspielt, der Menschen voneinander scheidet, der mitten im Leben Menschen sich selbst fremd werden lässt? Dieser Riss in unserer Welt von Fressen und Gefressen werden, von Nahrungsketten und den natürlichen Prozessen von der Geburt bis zum Tod. Und was ist mit ihm? Mit dem Tod, der Menschen in seinen Bann zwingt und scheinbar triumphiert in einer todverfallenen, ja todessüchtigen Welt. Ist der Tod nicht Sieger, wenn Menschen zerrissen werden von Bomben? Wenn Kinder nur Gewehre kennen und mit Hass im Herzen aufwachsen müssen? Gott kennt auch diesen Tod. Hat er doch selbst den Tod seines Sohns ertragen. Er war erstarrt bis zum dritten Tag, an dem sein Leben den Stein vom Grab wälzte. Deshalb kam es lakonisch über den Tod heißen, der wird nicht mehr sein. Christus ist auferstanden, er lebt. Durch den Schleier sehen wir eine Wirklichkeit in einer Wahrheit, in der der Tod keinen Ort und keinen Wert mehr hat. Höchstens noch in der Erinnerung. Siehe, ich mache alles neu. Das ist der göttliche Paukenschlag. Eine neue Welt ohne die Spannung von Gut und Böse, ohne den Widerstreit von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Sowas wie eine Welt 2.0. Eine neue Schöpfung. Siehe, ich mache alles neu, sodass nur noch das Gute und Helle Platz hat. Für das Alte, das in dieser Welt Gegenwärtige gilt, schwamm drüber. Siehe, ich mache alles neu. Und dann gibt es nur noch Platz für Frieden, für Freude und für Gerechtigkeit. Was zuerst war, ist vergangen. Es ist wirklich ein Blick in einen neuen Himmel. Der Tod ist überwunden. Die Liebe fügt zusammen, was auf immer getrennt schien. Christus ist auferstanden, er lebt, und so wie er werden wir alle leben. So wie Christus lebt, werden wir alle leben. Könnt ihr das verstehen? Und was jetzt noch wehtut, wird sich verwandeln und jede Narbe wird zu einem Pfad, der uns aufeinander hinweist und auf Gott. Und wir alle, wir werden getröstet werden. Wo vorher der Strom der Tränen floss, sprudelt jetzt die Quelle des lebendigen Wassers. In ihr spiegelt sich blau der Himmel. Mag sein, dir klebt noch die Zunge am Gaumen. Du wirst durstig nach wahrem, echtem Leben und wollest dich nicht mit bitterem Wasser abfinden lassen. Du hast recht, auf die Quelle des Lebens, des lebendigen Wassers zu warten. Der Durst nach Leben wird nur von dem gestillt, der zum Himmel gefahren ist und der versprochen hat, dass er wiederkommt. Er schenkt sich dir und damit das Wasser des Lebens. Du bist am Anfang und gleichzeitig am Ziel. Beim A und beim O. Du bist bei der Quelle des Lebens. Himmel und Erde berühren sich. Ganz zart. Aber vielleicht brauchen wir besondere Augen, um alles deutlich zu sehen, was uns der Seher Johannes vor Augen malt. Ein Beispiel besonderer Augen möchte ich euch zum Schluss noch erzählen. Ihr kennt vielleicht die Schauspielerin Lilli Palmer, ist schon vor 40 Jahren gestorben. Nichtsdestotrotz hat sie eine schöne Geschichte erzählt, die ich euch weitergeben möchte. Sie hat berichtet von ihrer Begegnung mit der taub- und blinden Amerikanerin Helen Keller. Könnt ihr euch das vorstellen? Taub und blind. Mit der hingebenden Liebe und mit der Hilfe ihrer Lehrerin Ann Sullivan hat das Kind Helen Keller, das wie in einem dunklen, tonlosen Loch saß, Worte formen und dann ganz allmählich sprechen gelernt. Lilli Palmer fragte die damals schon 70-Jährige, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Selbstverständlich, war die Antwort von Helen Keller. Sie sagte, der Tod ist nichts anderes als ein Gang von einem Raum in einen anderen. Und dann, langsam und bestimmt, sprach sie weiter, aber für mich gibt's da einen Unterschied. Denn in dem anderen Raum, da werde ich sehen können, da ist es hell. Im Haus des Vaters mit den vielen Wohnungen, von dem Jesus spricht, da ist es hell, da gibt's Licht. Und noch eines will uns Jesus sagen. Wir gehen mit dem Tod nicht in eine irgendwie unbekannte Ferne, sondern wir gehen nach Hause. Amen. Jetzt habe ich ein Lied mitgebracht. Was heißt mitgebracht? Ich habe es hier auf dem Computer und das singe ich jetzt mit euch. Ich habe blöderweise nicht so vorbereitet, dass man es da vorne projizieren kann. Das heißt, siehe, ich mache alles neu. Ist von Clemens Bittlinger. Und wir machen es jetzt einfach so. Ich singe jetzt zwei, dreimal den Kehrreim, dann können wir den. Und ihr singt den Kehrreim mit und ich singe dann die Strophen. So halten wir es. Wir wollen Fürbitte halten und soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Lieber himmlischer Vater, wir sind in diesen Gottesdienst gekommen, um uns von dir ansprechen und verändern zu lassen. Manches, was du uns sagst, gefällt uns nicht, weil es unsere festgefügten Meinungen und Vorurteile in Frage stellt. Aber bewahre uns davor, aus deinem Wort nur das herauszuhören, was uns gefällt, nämlich die Zusage deiner Liebe und Gnade. Schenke uns Bereitschaft und Offenheit, auch auf deine Mahnungen und Warnungen zu hören. Wir kennen unsere Angewohnheit, uns gegenseitig in Schubkästen einzuordnen, die Guten und die Bösen, die Starken und die Schwachen, die Frommen und die Sünder. Vergib uns unseren Hochmut, mit dem wir uns selbst immer in die bessere Schublade einordnen. Vergib uns unsere Schuld, weil wir deinem Urteil vorgreifen. Herr, wir sind doch immer eine Mischung aus beidem. Und nur du kannst erkennen, wie nah oder wie fern wir zu dir stehen und was in unseren Herzen vor sich geht. Deshalb schenke uns viel Geduld miteinander, viel Gelassenheit und viel Menschenliebe. Gib uns weiterhin dein Wort, wie du uns das tägliche Brot gibst. Gib es uns so, dass es uns verändert, wenn es uns trifft. Dass es uns nicht ärgert, wenn es uns trifft. Dass es uns nicht freut, wenn es andere trifft. Und dass es uns nicht langweilt, wenn du mit unserem Nächsten sprichst. Und dass wir es nicht überhören, wenn du mit uns selber sprichst. Alle Menschen, die uns nahe stehen und für die wir dich um deinen Segen und Schutz bitten möchten, unsere Kranken, um die wir uns sorgen, unsere jungen Menschen, die sich jetzt auf ihre Konfirmation vorbereiten, unsere Gemeindeväter und die Staatsmänner, die über das Geschick unseres Landes zu entscheiden haben, sie alle befehlen wir dir fürbittend an, wenn wir zusammen beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt hören wir noch ein Lied von der Band, denn er hat seinen Engeln befohlen.
Thank you.
Geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Unser Herr richte sein Angesicht freundlich auf euch und schenke und erhalte euch seinen Frieden. Amen.
Amen. Amen.
Und ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und eine super Woche. Ciao, bis wieder mal.